Die 80er, der Musikpodcast.
Bernd, es gibt in den 80ern eine ganze Menge Songs, die gehen mir nicht aus dem Sinn, aber die sind teilweise sehr merkwürdig.
Ja, die sind One-Hit-Wonder in Perfektion, weil es gibt ja tolle One-Hit-Wonder und es gibt so One-Hit-Wonder, die einfach total schräg sind. Und wir haben uns ja mal bei mir im Büro getroffen und haben mal so spontan gebrainstormt, gibt es eigentlich irgendwelche schrägen Songs aus den 80ern? Fällt hier einer ein?
Ja, und über die man mal reden müsste. Über die man mal reden müsste. Ja,
und die Liste wurde immer länger.
Die wurde immer länger. Das ja. Aber wir fangen einfach mal mit welchen an.
Schräge One-Hit-Wonder aus den 80ern.
Ja. Ja, oder einfach nur Songs, die wir wirklich mal rausnehmen, ja, die nicht wirklich Hits waren.
Ist das Kult oder kann das weg?
Das ist die Frage.
Genau.
Das ist unser Sein oder Nichtsein.
Und wir haben beschlossen, also wir wollen niemandem zu nahe treten, aber wir werden unsere Meinung deutlich zum Besten geben.
Gut,
also das lässt sich heute nicht vermeiden.
Ungefiltert, was wir zu den Songs wirklich denken, fühlen und meinen. Und aber man darf die auch gut finden. Das ganz klar.
Selbstverständlich, ja.
Ich bin Dave Jörg.
Und ich bin Bernd Rosinus. So, ein Titel, den vielleicht viele gut gefunden haben, die auf Cheerleader stehen. Tony Basil und Mickey. Es ist eine Tänzerin übrigens, Tony Basil. Eigentlich eine Tänzerin, die ist dann irgendwie in den 80ern mal kurz zur Musik gekommen.
Hören wir mal den Titel rein. Gucken wir mal, wie es mit dem Gesang aussieht.
Ja, ist doch toll, oder?
Also gesungen ist es nicht so schlecht.
Nein, die kann ja singen. Das, wie gesagt, die ist eigentlich Tänzerin und Choreografin. Die hatte ihren ersten großen Auftritt in Easy Rider. Da hat sie als Schauspielerin schon mitgewirkt. Ja, Nebenrolle allerdings. Sie spielte eine Prostituierte. Dann hat sie viel choreografiert als Ballettkünstlerin und Tanzkünstlerin für Bette Midler und so weiter. Und dann hat sie irgendwie einen Plattenvertrag bekommen und ist auf diesen Titel gestoßen. Der ist im Original von der britischen Popgruppe Racy. Da hieß der Titel Kitty. Und das hat sie in Mickey geändert, klar.
War okay, ja, das ist also schon eine Coverversion.
Ist eine Coverversion, ja, genau. Und war damals, war das richtig ein Hit. Also denn in Amerika ist es bis heute Kult, die Nummer. Also sie mit ihrem Mickey. Und auch sehr umstritten übrigens, weil es ist eine Textzeile drin, die Leute irritiert hat. Singt sie ja, come on and give it to me any way you can. Any way you want to do it, I'll take it like a man.
Okay, also gib es mir, wann immer du kannst und wo immer, ich werde es wie ein Mann ertragen. Mann
ertragen, ja.
Okay, das ist ja dann wurde sexuell.
Das ist sexuell und wie man so sagt, unnatürlich sexuell.
Oh.
Also, darf ich das hier sagen? Es wurde ja unterstellt, es ginge um Analsex.
Warum? Ja, darum geht's. Das muss man mal beim Namen nennen.
Man muss es dann jetzt beim Namen nennen. Und sie hat immer gesagt, ein totaler Quatsch und hat sich total drüber aufgeregt, weil sie gesagt hat, hätte jetzt das ein Mann gesungen und hätte nicht Mickey, sondern irgendwie Kitty gesungen, wie es im Original ist, dann wäre keiner auf die Idee gekommen, das so zu verstehen, sondern hätte gesagt, ach, das ist ein charmanter Love-Song. Nur weil das eine Frau singt, die so direkt davon singt, dass sie sich, darum geht's ja in dem Song, dass sie sich einen Mann wünscht, der soll sie mit nach Hause nehmen und so weiter. Also sie flirtet sehr intensiv, da ist das plötzlich was Unanständiges.
Okay, aber es geht auch um Cheerleading im Song, ne?
Es geht auch um Cheerleading im Song, ja klar. Das ganze Video ist ja letzten Endes Cheerleading, ja. Das ist bis heute ein Klassiker bei Cheerleading-Events.
Okay, und da darf, ist es im Text vielleicht auch mal ein bisschen derber.
Ist dann auch mal ein bisschen derber. Und ich kann mich halt erinnern, dieser Titel war bei uns nicht ganz so erfolgreich wie in Amerika und England. Aber man hatte ihn auch als Video gesehen. Der war natürlich das Video da schon relativ wichtig. weil das war halt schräg und es kam halt damals gerade MTV richtig hoch in Anfang der 80er. Deshalb war das schon ein wichtiger Song.
Wir sind hier 1981, das ist ja, genau, schon eine ganze Weile her.
Und wir haben heute ja uns überlegt bei diesen ganzen Sachen, wenn es schon so lange her ist, wir brauchen Verstärkung, wir müssen mal jemanden haben, der das mit offenen, jungen Ohren sieht. Und wir haben bei uns eine Volontärin des SWR zu Gast gehabt, Nathalie Meyer. Und der haben wir das natürlich auch vorgespielt und haben mal gefragt, was sagst du denn dazu?
Hey Mickey, also da denke ich natürlich erstmal an Mickey Mouse. Aber die Stimme hat mich dann ganz schnell für den Herrn, um den es in dem Song geht, begeistert. Also sehr, sehr rau, sehr energiegeladen. Also das macht schon echt Bock. Aber dann diese Stelle mit den Chören, da muss ich leider an Jimmy Blue Ochsenknecht denken, den Sohn von Uwe Ochsenknecht. Der hat mal ein Lied gemacht, das hieß Hey Jimmy. Und ich glaube, dass das sehr stark von Hey Mickey abgekupfert ist. Aber naja, Hey Mickey ist auf jeden Fall ziemlich sehr viel cooler als Hey Jimmy.
Sie findet's gut, erstaunlich.
Ich bin auch baff.
Ich finde die Nummer richtig nervtötend.
Sie hat halt eine anstrengende Stimme, das muss man schon sagen.
Ich find's.
Sie hatte auch danach nie wieder Erfolg im Bereich der Musik. Also als Sängerin, okay. weil als Choreografin und ja, okay. So ist sie weiterhin erfolgreich und so, es geht ja also sehr gut.
Warum ist dieser Song dir eigentlich eingefallen?
Ja, wie gesagt, ich konnte mich an das Video erinnern und fand, es war für mich so einer der Inbegriffe schräger Songs aus den 80ern, die da irgendwie Erfolg hatten.
Der war bei mir überhaupt nicht mehr im Kopf. Ich habe mich dann erinnert, aber ich musste den wirklich zurückholen. Ich glaube, in der letzten Synapse in meinem Hirn war da noch mal ein Rest drin.
Ein Restschmerz. Okay, also, wir halten fest, der erste schräge Song aus den 80ern, Hey Mickey, das habe ich dir heute mitgebracht erstmal, so zum Einstimmen auf die schrägen Songs der 80er und dein Resümee.
Ist das Kult oder kann das weg?
Ach, das ist aber gemein. Also, na gut. Okay, ich habe noch einen Versuch, oder? Okay,
ja, mach noch einen, komm, es war okay, ja nicht so lang.
Einen hau ich noch raus. Ein super Song übrigens, der aus den 80ern vielleicht ein bisschen schräg rüberkam. Mhm. Hier ist Puttin' on the Ritz von Taco, 1982.
Ich habe Angst. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Puttin' on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dress up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Ohne Worte.
Ist eine schräge Nummer, aber das war wirklich erfolgreich. Ich glaube, das lief damals überall. Also da kann man wirklich gar nicht dran vorbei. Und es ist, sage ich mal so, ich glaube, es ist einer der wenigen, ich wüsste keinen anderen, wahrscheinlich der einzige Titel aus den 80ern, bei dem im Video gesteppt wird.
Ich glaube, das ist sogar echt.
Ja, er kann tanzen. Er ist Musical-Darsteller. Also er hat eine Schauspielschule absolviert. Er war in der Hamburger Szene aktiv, hat in Musicals mitgearbeitet. Also er kann singen und tanzen. Ist also ein richtig ernstzunehmender Künstler. Übrigens, diese Step-Szene war ein Skandal.
Tatsächlich? Also Taco ja Niederländer, ne?
Taco Niederländer, mit also sehr international unterwegs gewesen, viel mit seinen Eltern in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Und diese Szene sorgte für einen Skandal, der heute noch heftiger wäre.
Erzähl mal.
Ja, weil die da steppen, sind blackfaced, also blackgefaced.
Okay, also
sind Weiße, die sich schwarz angemalt haben, um sozusagen darzustellen, sie sind farbige, schwarze. Mhm. Und das wäre heute natürlich undenkbar, ginge gar nicht. Aber auch damals wurde das schon diskutiert. Das ist natürlich, hat natürlich immer was Rassistisches. Das hat immer so ein bisschen was
Koloniales.
Man macht sich ja lustig.
Ja, genau. Und die Niederländer haben da in den letzten Jahren große Probleme wegen des Nikolausfestes. Genau, ja. Da haben sie ja die schwarze Piets, die schwarzen Peter, die ja so Gehilfen vom Nikolaus sind, und die sind traditionell Weiße, die sich mit Schuhcreme anmalen. Mhm. Also auch da eine ähnliche Diskussion. Ja.
Jetzt würde mich interessieren, was unsere Volontärin Nathalie dazu gesagt hat.
Okay, Puttin' on the Ritz. Ja, bei dem Song fällt mir irgendwie ganz stark auf, die Melodie ist fast schon wie so ein Schlager und der Gesang so la 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 la, wäre ich fast eingeschlafen. Und dann sind da aber irgendwie diese Synthes, also dieser wii 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 wii, weiß ich nicht, driftet auf jeden Fall sehr weit auseinander. Also entweder habe ich einen peppigen Sound mit einer peppigen Melodie oder ich mache halt einen Schlager und das beißt sich für meine Ohren so ein bisschen bei dem Song.
Kann ich ihr nur recht geben.
Ja, sie hat es genau, also sie hat es natürlich genau erfasst. Sie hat und ist ja auch eine Musikfachfrau, eine Musikjournalistin, kommt aus diesem Bereich und sie kennt sich auch gut aus und hat das sehr gut zusammengefasst. Der Song ist tatsächlich ja im Original von Irving Berlin komponiert, und zwar schon 1930 für einen Film, der eben auch hieß Puttin' on the Ritz. Und Puttin' on the Ritz ist ein Synonym für Ich mach mich schick.
Also, ich schmeiß mich in Schale,
ja, für das Ritz-Carlton sozusagen.
Genau, für das Luxushotel.
Ja, und dieser Titel, dieses Puttin' on the Ritz, ist quasi ein Standard. Den haben unheimlich viele nachher nochmal aufgenommen, nach 1930, war ja ein bisschen Zeit bis 80. Und ich habe jetzt einfach mal, damit wir mal das Original hören, Fred Astaire eine Version mitgebracht.
Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Puttin' on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits. Puttin' on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Super-duper.
Also,
super.
Ja, eine schöne Version, Fred Astaire. Die aus 1930 habe ich nicht mitgebracht, weil die klingt nicht so gut. Das war halt im Tonfilm war ja noch nicht so lange dabei. Und da hört man natürlich, wie der Song eigentlich gedacht ist. Es ist eine Swing-Nummer.
Ja, klar.
Mit einem relativ schnellen Beat. Und die haben jetzt im Studio sind hingegangen und haben den Beat halbiert und darüber aber diesen schnellen Gesang getan. Es klingt irgendwie, matcht das nicht, das passt nicht so richtig zusammen. Das, was drunter läuft, ist 80er. Mit einem Beat und drüber läuft ein Swing-Klassiker. Eigentlich eine sehr schräge Aufnahme.
Passt nicht zusammen. Und weißt du, woher ich den Song Puttin' on the Ritz, wo ich den das erste Mal gehört habe?
Nein.
Mel Brooks Filme, sagen dir was? Frankenstein Junior, Young Frankenstein von 1974. In der frühen Videozeit, also okay, so 81, 82, als sie die Videotheken aufgemacht haben, da habe ich den das erste Mal gesehen. Und das ist ja eine Veralberung von Frankenstein. Da singt das Frankenstein-Monster mit Gene Wilder zusammen Puttin' on the Ritz auf der Bühne.
Ah, okay.
Okay, weil das ja auch in den 40er Jahren oder so spielt. Und daher kenne ich den Song. Also irgendwie schon in einer parodistischen, in einem parodistischen Umfeld.
Ja, und Taco hat vorher ja auch versucht, schon in der Musik Fuß zu fassen. Das hat nicht geklappt. Er hatte nämlich einen Auftritt beim, hieß damals noch nicht so, aber heute, Eurovision Song Contest.
Der hieß schon immer so im Englischen.
Der hieß schon immer
wir
so.
Wir haben nur immer gesagt, Grand Prix Eurovision de la Chanson.
Grand Prix Eurovision de la Chanson,
genau. Also, okay. Aber also, im Englischen ist das schon immer Eurovision
Song Contest, da hat er einen Titel vorgestellt, der hieß Träume brauchen Zeit, also ein Schlager. Das matchte überhaupt nichts. Danach hat er dann sein Image geändert und diese Nummer rausgemacht. Und es geht ihm bis heute gut. Also er ist so, dass er für Galas nach wie vor immer wieder gebucht wird. Und lebt in Hamburg und hat verdient also mit diesem einen Song mehr oder weniger seinen Lebensunterhalt. Aber ist ja, wie gesagt, auch ein guter Künstler, weil der Gesang ist nicht schlecht, das, was er da tut. Also er kann singen und tanzen und ist ein vielseitiger Mensch.
Es geht aber um diese Nummer in der Version.
Genau. Ja, es geht um diese Nummer in dieser Version. Und da frage ich dich jetzt nach deinem Resümee. Ist das Kult oder kann das weg? Ich fürchte. Schon wieder. Ich werde mich bei gebührend...
Ich werde mich diese Version geht
manchieren.
Gar nicht. Okay. Ich habe auch was mitgebracht. Jetzt hast du ja zwei wirklich sehr schöne Beispiele vorgelegt. Und wir gehen ins Jahr 1986. 15. April 86 ist eine Nummer bei uns Nummer 1 der deutschen Charts, nämlich Bruce in Bongo, zwei Engländer.
Oh Gott.
Mit dem Song Geil.
Everybody's geil. Everybody's geil, geil, everybody's geil, geil, everybody's geil, 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 geil,
Everybody's Kyle, G-G-G-Kyle. Everybody's Kyle, G-G-G-Kyle. Everybody's Kyle, G-G-G-Kyle.
Ist das, zählt das eigentlich als Coverversion?
Nein, nein.
Von Amadeus?
Amadeus, Amadeus, Amadeus. Oh, oh, Amadeus.
Nein. Nein, sie ziehen aus der gleichen Quelle.
Ah, okay.
Da kommen wir noch drauf.
So kann man sich ja immer rausreden.
Also, ich habe das Ding, mit knapp 14 habe ich das erste Mal gehört, auf dem Rücksitz von meinen Eltern und dachte, oh, die singen geil. Ich sag ja mit meinen Kumpels geil, aber dass man das im Radio singt, das war schon, also so ein bisschen verschämt war ich schon ob der ganzen Nummer. Aber lustig fand ich es dann auch.
Affen singen geil.
Ja, Affengeil haben wir wirklich gesagt als Jugendliche 1986. Ja, ich weiß nicht, ob du noch Affengeil gesagt
hast. Ich kann mich erinnern.
Hast du gesagt?
Vermieden. Mein Vater hat das sehr aufgeregt, wenn man sowas gesagt hat. Ja. Das mochte er nicht.
Also die Empfindung war für mich schon, okay, das ist ein Trash-Lied und es soll auch nichts anderes sein. Das hat einfach Spaß mit diesen Worten und das sind Engländer, die offensichtlich dieses Wort für sich entdeckt haben. Und da hat mich auch sehr interessiert. Was sagt unsere SWR-Volontärin Nathalie dazu?
Ja, ich bin geil, du bist geil, wir sind geil, Affengeil. Finde ich so schlecht, dass ich es fast schon wieder lustig finde. Also könnte mir tatsächlich vorstellen, das in irgendeine Spotify-Playlist aufzunehmen und dann auf einer Party abzuspielen und dann denkt jeder im ersten Moment, oh, jetzt kommt Falco und dann ist es aber geil, geil, geil. Also witzige Idee, grenzwertig, aber das macht da den Reiz aus. Also das finde ich auch heute noch geil.
Das hat mich auch ein bisschen überrascht. Ich dachte, sie sei nicht gnädig
diese
damit.
Diese jungen Leute sind nicht verlässlich.
Vielleicht hat sie auch schon Schlimmeres gehört.
Ja, ich fürchte.
Ja, okay. Also ich muss was über die Entstehung des Songs sagen. Bruce und Bongo, das sind zwei britische Soldaten gewesen. Ende der 70er waren die in Deutschland stationiert, dann auch in Berlin. Und ich habe ja schon gesagt, sie haben dieses Wort irgendwie für sich entdeckt. Ich erinnere mich auch, dass damals die das im Fernsehen und so erzählt haben. Und ich habe gedacht, vielleicht komme ich an diese beiden Jungs ran. Und ich habe Bruce und Bongo kontaktiert und sie haben mir tatsächlich geantwortet. Ich konnte mit ihnen sprechen. Eigentlich heißen die Bruce und Douglas. Und sie waren im Militärorchester Queen's Division, waren sie drin und haben gespielt, ausgebildete Musiker im Auftrag ihrer Majestät und sind dann in Berlin hängen geblieben. Mitte der 80er konnten die noch nicht so gut Deutsch und da steigen wir jetzt in die Entstehungsgeschichte von Geil ein.
Unsere deutsche Kenntnis reichte für ein Bier und ein Kebab oder sowas. Und dann hörten wir immer, man war nett zu uns im Studio und hat gesagt, hat mit uns Englisch gesprochen, sehr viel, aber man hat oft gesagt, geile Bass, Alter. Und dann haben wir immer gedacht, was ist dieses geil? Und dann hat jemand uns wirklich erklärt und wir dachten, warum verschwendet man dieses Wort? Warum ist es nur im Studio oder getuschelt? Man dürfte es nicht in der Familie sagen oder irgendwas. Und dann fing er an, das zu erzählen. Und er stottert, wenn er aufgeregt ist. Und hat gesagt, ich weiß, was geil heißt, Bruce. Und das war der Geburt von geil.
Ja, das stimmt. Weil ich hatte eine DJ damals, wo ich aufgelegt hatte. Und die hatte immer zu mir gesagt, geile Auto, geile Oma. Und ich war dann durcheinander, weil ich habe gedacht, warte mal, geile Auto, was hat das mit einer geile Oma? Bis jemand das versucht hat, zu uns zu erklären. Aber das hat wirklich knapp 2 Jahre gedauert.
Weil sie kannten das Wort geil nur im sexuellen Zusammenhang. Ja, und geile Oma, genau. Und geile Oma, das hat dann in dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn.
Weil wir das
Sinn
in allen möglichen anderen Zusammenhängen verwenden.
Als super gut. Ja, und so ist das geboren worden. Man muss dazu sagen, Bruce und Douglas, Bruce ist übrigens leicht erkältet, deshalb hat er so ein bisschen eine raue Stimme. Das ist nicht seine normale Stimme. Die hatten schon beide bald Kontakt zu Musikern in Berlin. Bruce hat als Drummer Studio-Sessions gespielt. Und so haben die Kontakt zur Musikindustrie gekriegt. Und irgendwann ein Demo mit dem Ding einem Plattenfirma Menschen gegeben und die wollten das erst nicht, aber dann ist es doch ans Aufnehmen gegangen.
Und dann dürfen wir nach Hamburg in Traffic-Studio. Ne?
Wir sind hier Havenklang. Havenklang, der berühmte Havenklang-Tonstudio in Hamburg. Sind wir rübergegangen, Dezember, und haben das dann aufgenommen.
Ja, ein Traffi-Deutscher schlief besoffen auf dem Couch hinter uns.
Ja, stimmt.
Traffi-Deutscher hat besoffen auf der Couch. Ja, das ist doch eine schöne Geschichte. Aber die
aber
Sache.
Der war auch schon ein bisschen umstritten, der Titel dann. Ne? Also ja. Ich meine, das war geil, sagte man so als junger Mensch und als Jugendlicher damals ja überall. Aber im Radio und so war man da schon noch vorsichtiger mit solchen Ausdrücken.
War man vorsichtig. Aber mich hat interessiert, was wollten Sie mit dem Song eigentlich, was da für eine Haltung dahinter gesteckt hat? Das hat mich interessiert, habe ich Sie gefragt.
Es ist schwierig. Uns war klar, dass es ein. Ich weiß nach wie vor kein deutsches Wort dafür, aber uns war es klar, dass es ein Novelty-Song ist. Es ist ein One-Off. Wir wollten damit Spaß haben, aber wir wollten auch sagen, versteck dieses schöne deutsche Wort gar nicht. Es ist ein, wenn du da gerade dabei bist, eine Sprache zu lernen, bestimmte Worte wie Schabracke oder Scheiße oder geil, das sind schöne Worte, die du lernst. Und wir wollten das denn, keiner wirklich. Die haben nicht kapiert, dass eigentlich lacht drüber, Affen sind geil, Boris Becker ist geil, Bruce und Bongo sind geil, alle sind geil. Wir sind alle geil. Lacht drüber, lass uns Spaß haben. Und wir dachten, es wird für Sommer dann rauskommen und dass alle es feiern würden in dieser Italo-Disco-Style. Es hat nicht ganz funktioniert in Gesamteuropa, aber wir haben gedacht, wir können sehr viele Leute diese geiles Wort von Deutschland erklären und beibringen, nicht, dass die alle nur abfahren auf die Worte wie Fritz Schnitzel und Autobahn. Na, wir wollten, dass die Italiener sagen, geil, das hat funktioniert.
Also es steckt tatsächlich eine Message dahinter und eine Idee. Das fand ich überraschend.
Überraschend ist es schon. Ich bin überrascht.
Du siehst die Tiefe darin nicht so.
Nein, nicht wirklich.
Nein, nicht so.
Das Radio damals hat die Tiefe auch nicht so richtig gesehen. Es war ja teilweise auf dem Index, ne?
Es war teilweise auf dem Index, ja. Auf der Liste der jugendgefährdenden Medien waren andere Standards damals. Sie wurden aus Shows ausgeladen. Gottschalk hat sie mehrfach ausgeladen, Bruce und Bongo beim Bayerischen Rundfunk. Sie sind dann auch nicht mehr hin, als er sich's anders überlegt hatte. Also gesagt, die können uns mal. Und Bruce hat mir erzählt, ich habe bei einer Show dann für Sting Schlagzeug gespielt. Und tatsächlich wirklich war. Und Gottschalk sei danach sehr verdutzt gewesen und hat sich dann entschuldigt, dass er sie als Musiker nicht ernst genommen hat.
Ja. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Ne? Mhm. Komisch, aber dass Tommy Gottschalk da was gegen gehabt hat.
Ja, der hat ja auch irgendwie zu Cher gesagt, das kannst du als Zäpfchen nehmen bei Wetten, dass. Ne? Also, und da hat Cher gesagt, das könnten wir im amerikanischen Fernsehen nie sagen. Also, ne?
Eben.
Also, das hat mich auch gewundert. Da war vielleicht ein bisschen Druck von oben oder so. Oder? Also, er hat dann gesagt, es sei für seinen
Bayerischen Rundfunk, die waren ja noch etwas konservativer als.
Ja, aber da hat er auch Sprüche geklopft.
Das stimmt.
Ne?
Na gut, ja. Und aber wie ist das denn mit diesem, das würde mich jetzt noch interessieren, in dem Song sind ja schon viele Zitate drin, wobei der Refrain schon fast mehr ist als ein Zitat. Man könnte sagen, er ist geklaut.
Ja, Sie haben ja erzählt, dass natürlich jeder sagt, Sie haben bei Falco geklaut, aber tatsächlich ist die Quelle diese hier.
Die Hauptmelodie ist ein alten Militär. Warnung, Bugle Call, Alarm. Der Titel darf ich nicht mehr nennen, weil das ist die N-Word. Und das ist ba 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 mit der entsprechenden Text. Das haben wir eingebaut. Und alles Mögliche, alle Kleinigkeiten, die Leute natürlich damals nicht wussten. Und ich glaube bis heute immer noch nicht.
Ja, ja, okay. Die Quelle. Ein Trompetensignal.
Aber trotzdem muss ich natürlich die Frage stellen, nachdem du all das gehört hast, was Bruce und Bongo zu ihrer Verteidigung zu sagen haben, was sagst du denn? Ist das Kult oder kann das weg?
Also, ich würde es mir jetzt nicht in eine Playlist tun, wie Nathalie, aber ich würde sagen, nee, das gehört zu den 80s. Schön.
Also das ist Kult.
Kult.
Da haben wir uns dann doch noch drauf geeinigt. Okay. Und vor dem Hintergrund können wir uns ganz entspannt hören, was Bruce und Bongo denn heute zu ihrem Song sagen, wie sie heute dazu stehen.
Damals, bin ich ehrlich, habe ich selber das Kunst ein bisschen trashy gefunden. Weil es war der Säu, alles war bunt, alles war typisch 80er, das Synth-Sound. Heute gucke ich das an und denke, es ist cool. Es ist cool. Es ist wie eine Song. Für mich ist das wie Kreuzberger Nichter. Das ist kein Trash, das ist cool. Es gehört eigentlich dazu. Und ich bin der Meinung, es ist immer noch Kulti.
Ich freue mich und ich bin so stolz auf die Qualität der Produktion und der Mastering von damals, von 86, obwohl wir geringe Mittel hatten. Und obwohl es klingt wie einfache Musik, es ist gar nicht so einfach. Aber logisch ist es trashy. Ich bin nach wie vor mega stolz drauf. Ich schäme mich nicht dafür, weil wir haben Figuren aufgebaut. Du konntest jedes Kind in der Schule fragen, wie sieht Heino aus? Wie sieht Bruce und Bongo aus? Und die konnten es erklären.
Also, Sie finden das nach wie vor nach 36 Jahren, 37 Jahren immer noch okay, was Sie da gemacht haben?
Ja, es ist besser als die Erklärung, ich war jung und brauchte das Geld.
Ja. Aber ich respektiere diese Haltung. Also, ich habe mit den Jungs ja lange gesprochen und die sind super sympathisch. Und deshalb haben sie das Gütesiegel-Kult auf jeden Fall verdient. Und es gab auch ein Leben danach.
Definitiv, deshalb bin ich so dankbar, weil ohne den Hit Geil waren wir wahrscheinlich beide abgehauen nach Australien oder sowas.
Oder waren zurück in England oder waren, ja, keine Ahnung, ja, Taxifahrer, Briefträger, Koch, irgendwas.
Ja, irgendwas, weil das hat mein Leben total verändert.
Also auf jeden Fall in der Musik sind wir, aber wie man weiß, man kann alleine nicht nur von Musik leben, außer wenn man plötzlich jeden Monat ein Nummer 1 Hit hat.
Das stimmt, aber Sie produzieren beide Musik. Blues, ja, vor allem auch im Rap-Bereich.
Ist ja schon, hat ja schon was von Rappen und dieses geil, ist ja Sprech, also das doch passt.
Okay.
Also das würde passen, würde ich sagen. Gut, jetzt du hast ja zweimal meine Vorschläge in den Mülleimer der Geschichte geworfen. Ich habe noch einen Versuch, ja?
Klar.
Okay. Ich habe noch eine Platte mitgebracht und das ist ein Klassiker und zwar, da wirst du nichts anderes sagen können, und zwar in französischer Sprache.
Oh la la.
Et somnifère, en d'autres mots, elle se laisse faire de toutes les matières. C'est la ouate qu'elle préfère. C'est la ouate. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières.
Ja, Caroline Loeb, C'est la ouate.
Der Chor, der da den Refrain singt, der ist ja echt der Knaller.
Ja, sie hat halt, das soll auch so gelangweilt klingen, das ist totale Absicht. Wir können ja nochmal an einer anderen Stelle reinhören.
Paresseuse, elle est paresseuse, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse, c'est la plus heureuse.
Das ist so ein französisch Klischee. Ich war ja in der Schule nicht so gut in Französisch und das hat man damals auch oft gehört. Es kam oft im Radio.
Ja,
und
so.
Also man
ja,
kam nicht dran vorbei und dann habe ich, oh, das ist also französischer.
Immer und was singt die da? C'est la ouate? Das ist
Watte. Das ist Watte. Da geht es einfach darum, um die, das Lob des Müßiggangs.
Okay.
Also dass man sich langweilt und nichts tut und dass das völlig in Ordnung ist. Und die Frau also in dem Song will nichts tun und findet das auch super. So könnte man es zusammenfassen. Sie ist ja auch aus einem sehr kulturbeflissenen Haushalt. Also die Eltern haben eine Galerie gehabt, eine Kunstgalerie teilweise in New York, sind in Frankreich auch noch sehr aktiv. Also und sie hat es dann auch mal als Sängerin probiert. Klar, es ist jetzt nicht die große Sängerin vor dem Herrn, das muss man schon zugeben. Aber wie gesagt, das ist ja stilbildend. Das ist wirklich ein Klassiker des französischen, der französischen Musik in dieser Zeit. Da gab es ja so ein paar. Voyage und
ja,
so.
Genau. Und ich glaube, François Mitterrand mochte den Song. Ne?
François Mitterrand wurde gefragt, welchen französischen Klassiker, und hat er genau diesen Titel, C'est la ouate, genannt. Aber auch hier würde mich die Reaktion unserer Kollegin Nathalie interessieren.
Ja, der Song dümpelt so ein bisschen vor sich hin. Da kann auch dieses fast auch schon computerspielähnliche Gewaber im Hintergrund es für mich nicht rausreißen. Ich habe auch vom Text gar nichts verstanden, obwohl es ja sehr langsam war, aber mein Französisch ist nicht so super. Ich habe nur gefühlt ab und zu negligé verstanden. Vielleicht geht es ja um eine leidenschaftliche Liebe, keine Ahnung, aber hat mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen und ich bin fast eingeschlafen, muss ich leider sagen.
Also ich habe die Leidenschaft auch nicht gehört. Und weißt du, was mir an dem Ding am meisten auf den Keks geht? Dieses komische elektronische Tick.
Paresse, les paresseuses, est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce?
Nein, das ist ein bisschen verfremdet. Das ist auf einer Snare-Drum ein sogenannter Whim-Click. Man nimmt den Stock und hämmert ihn so mit nicht mit der Spitze drauf, sondern mit der ganzen Fläche auf die Kante. Und da kommt dieser Whim-Click bei raus. So, also ist, ja, das ist ein übliches Stilmittel. Schlagzeug ist, glaube ich, schon ein Computer.
Klar. Das ist elektronisch, ja. Aber das vom ganzen Arrangement, von der ganzen Wirkung, also...
Naja, es geht um eine Frau, die den Müßiggang feiert. Die es feiert zu sagen, ich will nichts tun, ich habe keine Lust, was zu tun und nichts zu arbeiten. Da macht es keinen Sinn, Hey Mickey zu brüllen und viel Action zu machen, sondern das muss dann ja dazu passen. Da muss man ein wenig relaxter sein. Und wenn das nicht gut wäre, hätten es ja nicht so viele gut gefunden.
Okay. Was sagst du denn selbst zu dem Song, Caroline Loeb?
Naja, wenn ich ganz ehrlich bin, mir ist er damals auch ein bisschen auf den Geist gegangen, aber ich fand ihn irgendwie, irgendwas hat mich angezogen und abgestoßen. Ich weiß nicht, was das jetzt genau war. Ich habe immer, wenn er kam, habe ich zuhören müssen. Weißt du, es gibt so Songs, die kann man nicht nebenbei hören. Die hörst du und musst sofort, was ist das? Musst du hinhören. Und so ging es mir mit diesem Song. Und damals waren ja viele französische Hits irgendwie, Desireless, France Gall, Etienne Daou, also es gab ja so ein paar.
Die mag ich alle.
Siehst du? So, und dann, dann magst du auch.
Gesche Parti vor allem auch, weil die auch ein bisschen rockiger unterwegs war.
Du doch auch Caroline Loeb, oder? Ist das Kult oder kann das weg?
Ich war jetzt sehr streng mit den ersten beiden.
Finde ich auch.
Deshalb sage ich. Ich lasse mich erweichen, weil es ist très français, oh la la, deshalb, du hast mir die Erklärung geliefert und dann sage ich, okay, wenn das so wirken soll,
willst du noch mit den Nachbarn nicht verderben?
Nein, so. Natürlich. Schöne Grüße.
Wir sind alle Frankophile, meins.
Das auf jeden Fall. Jetzt habe ich wieder was mitgebracht. Bernd, Frage, frühe 80er, hast du Pac-Man gespielt, das Videospiel? Hier dieser gelbe, fressende Vertreter,
ich bin erst in den 90ern zu Videospielen gekommen. In den 80ern habe ich das ausgelassen, hat mich nicht interessiert.
Auch aber Spielothek. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich Pac-Man. Weiß. Klar, genau. Kenne ich. Ne? Der frisst die Punkte und wenn er einen Totenkopf frisst.
Ein Gespenst. Mit einer extra Pille.
Alles klar.
Okay, also man merkt, du hast es nicht gespielt. Ich habe es sehr leidenschaftlich gespielt. Als Kind erst an so einem Arcade-Automaten, also da so auf dem Rummel und sowas. Und dann tatsächlich auf der Atari-Konsole. Und da gibt es einen Song von 1982. Ein junger Musiker, Gerald Mann aus Berlin, damals 17 Jahre alt, der hat den deutschen Song zu diesem Videospiel-Hit gesungen. Passend zur Atari-Spielkonsole mit Pac-Man drauf, die damals rausgekommen ist. Und die ganze Nummer hieß Pac-Man Fieber.
Das ist der Videospiel-Hit aus den USA. Ich fress mich durch die Punkte von Monstern gejagt. Ich hab das Pac-Man Fieber.
Dieser Song hat eine Stelle, die mir besonders gut gefällt.
Schnapp mir eine Kraftpille, dann werden die Monster blau. Und Mickey, Mucki, Mucki, Mucki fressen sich alle auf.
Das Gitarrensolo ist richtig gut. Das muss ich sagen, das Gitarrensolo ist richtig gut.
Die Backings sind auch gut. Aber warum macht man für so einen Scheiß so einen Aufwand im Studio?
Ich muss dazu sagen, dass Mickey, Mucki, 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 das muss man sich erstmal trauen zu schreiben. Deutscher Liedtexter, ich habe es nachgeschaut, Nikolaus Esche und keine Ahnung, was er sonst gemacht hat. 1982 war ich 10 Jahre alt und wir hatten diese Single tatsächlich. Ich glaube, das war damals eine Werbebeilage zur Atari-Konsole. Und 2600, die Altvorderen werden sich erinnern, diese Steckmodule, wo die Spiele drauf waren. Und was sagt unsere Volontärin Nathalie, die 1994 geboren ist, also 12 Jahre nachdem diese Nummer rausgekommen ist?
Das Pac-Man-Fieber, das einen tierisch anmachen soll, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen. Also das Fieber quasi ausgebrochen ist, wenn man so schwarz-weiße Männchen über den schwarz-weiß-testbildmäßig flimmernden Bildschirm gejagt hat. Ich habe das auch irgendwann mal als Kind bei so einem uralten Rechner von meinen Eltern gespielt. Aber das Fieber hat mich da irgendwie nicht so wirklich gepackt. Aber ja, war eine andere Zeit und keine Ahnung. Weiß nicht, ob es ironisch gemeint ist. Heute hört man es auf jeden Fall mit ein bisschen Ironie, dass das der neueste Hit aus den USA war. Aber klar, wenn es Spaß gemacht hat, dann vor allem die Synthesizer, da kommt Lust und Laune auf Pac-Man auf.
Also es ist nicht ironisch gemeint gewesen, es war völlig ernst gemeint, diese Nummer, und wirkt natürlich heute so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Aber was man auch dazu sagen muss, es gab ein amerikanisches Original von Pac-Man Fever. Pac-Man Fever vom Duo Bogner und Garcia, 1981, also ein Jahr vorher rausgekommen, und hat sich so angehört. Das klingt schon so ein bisschen charmanter, aber es ist auch nicht so ein Meisterwerk, würde ich jetzt auch nicht sagen.
Ja, aber das kann ich mir jetzt besser anhören. Das hat ja sowas Souliges fast. Ne?
Ja, ja, auch so mit einem minimalen Country-Touch drin, und ich sag mal, hat eine breite Masse von Menschen in den USA angesprochen. Ist deshalb, und das finde ich jetzt auch erstaunlich, das rauszukriegen, Platz 9 gewesen in den Billboard-Charts. Also ein Riesenhit in Amerika.
Und dann ist Gerald Mann einfach hingegangen und hat gesagt, das machen wir auch.
Er hat das nicht selber entschieden, der war ja erst 17 und war so ein paar Jahre so als Jugend- und Kindersänger im Geschäft.
Ja, und was ist denn jetzt aus dem Gerald Mann geworden?
Also er ist bei der Musik geblieben, ist in Berlin schon Jahrzehnte Musikdozent, hat also richtig Musik studiert mit 2 Hochschulabschlüssen. Hat mich auch interessiert, was macht der? Ich habe ihn kontaktiert, habe ihn erreicht tatsächlich. Und habe ihn wegen Pac-Man Fever ausgefragt. Und das Phänomen Pac-Man, das war ja Anfang der 80er wirklich ein Riesending überall. Ist ja bis heute noch Teil der Popkultur. Und wie ist er dazu tatsächlich gekommen, diesen Song zu singen?
Irgendwie war diese Single etwas Besonderes. Ich war damals bei der Wea unter Vertrag und hatte gerade meine 2. Single auf dem Markt. Die hieß Baby, das ist Rock'n'Roll. Und Killy Kumberger, mein damaliger A&R-Chef, ist dann von der WEA weggegangen, hat ein eigenes Label gegründet, welches Repertoire Records hieß, und hat mich dann von der WEA mitgenommen zu seinem eigenen Label. Er hatte dann Kontakt aufgenommen zu Atari und hatte die Idee, die Single Pac-Man Fieber zu covern, deutschsprachig. Und ja, wir haben dann, wie gesagt, diese Single gemacht und auch noch ein Video gedreht, welches in verschiedenen Videotheken lief. Dann gab es auch einen TV-Auftritt in der NDR-Schaubude. Und ich habe dann noch zu Pac-Man-Meisterschaften gesungen. Ich habe in der Zeit sehr viel Pac-Man gespielt und es hat bis heute noch angehalten.
Also ist er beigeblieben, er ist immer noch ein Pac-Man-Fan. Er hat sich damals auch tatsächlich, bevor er die Nummer aufgenommen hat, hat er sich mit dem Videospiel befasst, hat es auch gespielt und so. Und er hat mir am Telefon erzählt, er hat auch heute immer noch so einen großen Spielautomaten, so eine Arcade-Konsole zu Hause und auch so ein bisschen Pac-Man-Merchandise. Also er hat es nicht vergessen und er steht auch dazu, dass er mit 17 Jahren mal der Pac-Man-Posterboy war. Also ich finde das schon ganz cool.
Gut, aber er war ja ein junger Typ damals und Atari, damals Global Player, wie man heute sagen würde, für ihn war es also ein Riesending.
Für ihn war das ein Riesending und das hätte ja auch ein großer Chart-Erfolg werden können, also hätte bei uns auch in die Top 20 oder Top 10 springen können. Das ist aber nicht passiert. Es ist tatsächlich zwar ein Kult-Hit geworden, aber in die Charts gekommen ist der Titel gar nicht.
So richtig bekannt gemacht hat mich die Single leider nicht, aber ich hatte schon so einen kleinen Namen, weil ich ja mit dem 11. Lebensjahr meine erste Single aufnahm, die hieß damals Bye Bye Mama und ich sollte auch so ein deutscher Heinche werden. Ja, und dadurch, dass ich schon einige Schallplatten davor aufgenommen habe, hatte ich so einen kleinen Namen schon. Die Single hat vielleicht ein bisschen mitgeholfen, war vielleicht so ein Schuhanzieher mit einer gewissen Folgewirkung.
So ein Schuhanzieher schon, aber ehrlich gesagt, wenn ich jetzt höre, dass er der neue deutsche Heinche hätte werden sollen,
hat er
vorher
Glück gehabt.
Hat er Glück gehabt, dass er dann doch der Pac-Man-Fieber-Mensch geworden ist. Heinche hätte ich jetzt auch nicht so cool gefunden. War schon cooler.
Auf jeden Fall. Ich glaube, unter Heinche oder unter so einem Kinderstar zu sein, der dann in der Versenkung verschwindet und immer mit dem Kinderstar in Verbindung gebracht wird, ist schlimmer, als so eine Pac-Man-Nummer zu machen und zu sagen, ja, das war damals ein Kultspiel und das haben wir halt gemacht. Das genau. Ist, glaube ich, leichter.
So. Und dadurch, dass Pac-Man immer noch ein Teil der Popkultur ist, ist es auch nicht peinlich oder genau. So.
Also das kann er seinen Enkeln dann mal vorspielen und sagen, das habe ich gemacht und zwar ganz selbstbewusst. Das wäre bei Kinderstar, ist das schwerer, glaube ich.
Und das hat jetzt aber auch bei ihm nicht so einen Robin Beck-Effekt gehabt. Also ne, Robin Beck, die mit First Time, das war ja der Song aus der Cola-Werbung. Sowas hat es bei ihm jetzt auch nicht ausgelöst. Aber es hat auf jeden Fall geholfen. Er ist solide bei der Musik geblieben. Aber zum Song selbst, ich fand das als Kind ehrlich gesagt ziemlich cool. Ich bin heute auch noch gnädig damit. Das ist Kult aus meiner Kindheit. Das haben wir ja schon gesagt, für 82 ist es gut arrangiert. Heute aus dem Kontext, ja, also ich meine, die Textzeilen hier.
Schnapp mir eine Kraftpille, dann werden die Monster blau. Und Mickey, Mucki, 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 fress ich alle auf.
Ja, ja, nee, schönes Gitarrensolo.
Aber die Frage, ist das Kult, Bernd, oder kann das weg?
Also ich denke mal, hier geht es ja auch um ein Zeitdokument. Pac-Man, Anfang der 80er, ein beliebtes Videospiel für Menschen, die das mochten. Und ich bin deshalb sehr gnädig und sage, nee, das ist Kult, da muss man zu stehen.
So. Da bin ich ja beruhigt. Naja gut, aber man muss dazu stehen, ich stehe dazu auch. Es gibt ein Leben nach Pac-Man-Fieber. Der Gerald Mann, der kann zig Instrumente spielen, arrangiert und produziert auch eigene Songs. Aktuell hat er mir erzählt, hat er gerade eine Single draußen. Jolene heißt die. Ich habe auch mal reingehört, ist vom Stil so Schlager, Rock'n'Roll würde ich es nennen. Ist aktuelle Musik von ihm. Aber Gerald Mann hat mir auch erzählt, wie seine Karriere nach Pac-Man gelaufen ist.
Ich habe ja im Nachfeld auch Musik studiert an der HDK, an der Hochschule der Künste hier in Berlin. Gesang und auch Klavier, habe an der Musikhochschule in Hamburg Popularmusik studiert. Währenddessen in Berlin war das ein klassisches Studium, wo ich auch als Opernsänger ausgebildet wurde und in Hamburg eher eben halt auf die Unterhaltungsmusik abzielend. Habe dann bei der NDR Sesamstraße synchronisieren dürfen, habe viele eigene Konzerte gegeben, auch dann mit eigener Band, habe auf vielen Kreuzfahrtschiffen gearbeitet mit meinen Shows, habe mit der NDR Big Band, mit der Rias Big Band arbeiten dürfen, habe im Berliner Friedrichstadtpalast, das war eigentlich so das Größte, was ich gemacht habe, sehr lange als Solosänger in einer Revue arbeiten dürfen und seit über 30 Jahren bin ich an der Leo Kestenberg Musikschule hier in Berlin tätig. Und es macht mich glücklich, wenn meine Schüler nach Hause gehen, ich ihnen mein Gelerntes vermitteln kann und wenn sie dann nächste Woche wieder freudig zum Unterricht erscheinen. Musik beseelt, beflügelt, macht glücklich. Deswegen macht Musik mir auch weiterhin Spaß und ich hoffe, dass ich es bis im hohen Alter ausüben darf.
Das wünschen wir ihm. Und,
cooler Typ, der Gerald Mann.
Finde ich, oder? Auch. Ja. Und eine Kraftpille durch, ja, Pac-Man.
Ja, und er hat in Hamburg Popmusik studiert. Ich auch.
Ist wahr. Hey.
Ja, wir sind fast gleich alt und dann vielleicht haben wir uns da, nein, ich glaube nicht, weil ich war da etwas später vermutlich.
Also schöne Grüße an Gerald Mann, wir stellen zwischen Bernd Rosinus und Gerald
Verbindung.
Mann eine Verbindung jetzt her.
Ja, aber ansonsten war seine musikalische Karriere erfolgreicher als meine, das muss ich schon mal zugeben, ja.
Kannst du eigentlich singen, Bernd?
Nein.
Kannst du nicht, du kannst
Drittfach klassischer Gesang.
Trompete spielen kannst du aber.
Ja, da konnte ich mal, ja, genau.
Dann wird es Zeit, dass wir mal einen Kulthit aufnehmen. Bernd und Dave. Hm. Aber ich glaube, ich lasse dann dich nicht singen.
Nee, lass mal. Es gibt ja noch diese Kultsongs aus den 80ern, gibt es ja noch wahnsinnig viele, die man sich mal vorknöpfen könnte. Mail schreiben. die80er@swr1.de.
die80er@swr1.de. Dahin Lob, Kritik und Anregungen, welche schrägen Songs aus den 80ern wir uns mal vornehmen sollen und dann auch wirklich fragen.
Ist das Kult oder kann das weg?
Die 80er, der Musikpodcast.